Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Mit Christian Wieröhl und Horst von Butler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler.
Und ich bin Christian Wieröhl.
Ja, und wir widmen uns heute einer Übernahme, die für Schlagzeilen gesorgt hat. Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis steht vor dem Verkauf an Finanzinvestoren. Und zu diesem Konsortium, das 2,8 Milliarden Euro für Encavis bietet, gehören neben der Beteiligungsgesellschaft KKR die Familie Fissmann. Also vor einem Jahr hat sich für Schlagzeilen gesorgt mit dem Verkauf ihres Heiztechnikgeschäfts und nun will sie ja Milliarden in die Energiewende stecken.
Und dieser Deal wirft viele Fragen auf, auch grundsätzlich. Wie verhalte ich mich eigentlich als Aktionär generell bei Übernahmen? Was habe ich für Optionen? Was bedeutet diese Übernahme für die erneuerbare Energienbranche? Und mit Blick auf mehrere Transaktionen, die wir momentan sehen, trocknet die Börse allmählich aus, werden die ganzen guten Unternehmen von Private Equity weggeschnappt.
Genau, und danach sprechen wir noch ganz profan über Scheuermittel und Babynahrung. In unserer beliebten Rubrik Eine Frage der Größe schauen wir auf Reckitt Benckiser, der Hersteller von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren. Hier hat ein Problem mit einer Klage und die Frage ist, bahnt sich hier eine Art Buyer für Babynahrung an? Aber bevor wir das tun, Christian, muss ich noch deinen Blutdruck ein bisschen nach oben treiben.
Und ich hatte doch heute Morgen schon ein Monster.
Diese Drinks, die du immer trinkst.
Das sollte eigentlich reichen.
Dann. Ja, aber Christian, wir stehen jetzt endlich mal wieder hier in Berlin in einem Studio und ich habe gesagt, es kann nicht immer sein, was, wenn ich remote bin, irgendwo unterwegs, du lässt das dann über den HSV, du bereitest es vor, triffst meine wunden Punkte, mich
Glückwunsch zum 3:0, ja.
Ja, genau. Also, was ich noch sagen wollte, wir haben was vorbereitet, es wird ja viel über die Börse gesprochen und welche Torheiten und Dummheiten manchmal verbreitet werden, das sorgt bei dir ja für Unmut. Auch, also du machst dann zu Recht auch ein bisschen Medienschelte, Politikerschelte. Und also mein Onkel hat ja immer gesagt, jeder Mensch hat ein Recht auf Dummheit. Auf der anderen Seite, wenn man in verantwortlicher Position ist, ist das auch ein Problem. Und deswegen habe ich dir mal ein schönes Zitat rausgesucht über die Börse und zwar dieses hier.
Ehrlichen Umgang mit der Rente und ich finde, zur Ehrlichkeit gehört bei der Aktienrente und beim Generationenkapital, dass man sich ja fragen muss, da wird Geld am Aktienmarkt investiert, da wird Geld angelegt, das Geld, das vermehrt sich nicht einfach so, das kommt nicht einfach, das wird da nicht einfach gedruckt an der Börse, sondern das kommt daher, dass Unternehmen Profite machen. Wie machen Unternehmen Profite? Zum einen damit, dass Beschäftigte in oft prekären Verhältnissen arbeiten und zum anderen, dass die Kosten von den Verbrauchern kommen. Beispiel, zum Beispiel Vonovia, größter deutscher Wohnkonzern. Wenn ich 1.000 Euro Miete zahle, wird mehr als 400 Euro meiner Miete direkt an die Aktionäre quasi ausgezahlt. Und es ist ein bisschen unehrlich zu sagen, da wird einfach irgendwie magischerweise Geld vermehrt und dann haben wir das klasse für unsere Rente. Weil das ist wie, wenn ich aus meiner linken Hosentasche was nehme und in die rechte Hosentasche stecke. Das ist wie, wenn ich mit meiner Miete heute, die massiv überteuert ist, die Rente von morgen bezahle oder die Rente von heute bezahle. Ich finde, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass es im Endeffekt das Geld ist, was Beschäftigte einbüßen, wenn Druck gemacht wird auf dem Kapitalmarkt.
So, Christian, nur die Ruhe. Ich sage erstmal kurz noch dazu, wer das gesagt hat. Das war Christina Stoller. Sie ist eine sogenannte Nachwuchspolitikerin und das hat sie gesagt bei einem Auftritt bei Markus Lanz. Ja, sie wurde 1998 in Frankfurt geboren, ist eine führende Kraft innerhalb der Grünen Jugend seit Oktober vergangenen Jahres Bundessprecherin. Ja, sie hat einen Freiwilligendienst geleistet, Meteorologiestudium in Hamburg. Und sie hat spezielle Einstellungen zum Thema Börse. Sie ist natürlich für Erbschaftssteuer, für Vermögenssteuer kritisch gegenüber sogenannten privaten Wohnungsbaukonzernen, die Mieter ausbeuten. Sie möchte auch eine 30-Stunden-Woche, aber das nur als Anfang, vielleicht auch runter auf eine 20-Stunden-Woche. Aber warum regt dich das auf so mit der Börse? Ich mache mich jetzt ein bisschen drüber lustig, dahinter ist ja ein ernstes Thema, wie hier über Börse und Aktien gesprochen wird, ne?
Wir haben das ja in den letzten Jahren immer wieder in Talkshows auch erlebt, dass da wirklich Minderheitenmeinungen, die offenkundig gegen die Wissenschaft, gegen Fakten waren, präsentiert wurden, dann hat das zu Recht auch die Kritik der Schwurbelei bekommen. Egal, ob das jetzt um sowas wie Corona ging, wenn man das in der Russland-Frage häufig gehört. Aber bei so Wirtschaftsthemen, da bietet man solchen Menschen wirklich eine Bühne. Immer wieder dieselben Vergleiche. Es ist nur Casino, es ist ein Nullsummenspiel. Die Unternehmer beuten die Arbeiter aus. Und da stimmt wirklich 1+1=2 nicht mehr. Das sind ganz grundsätzliche Themen, gerade auch in dem Vergleich mit Vonovia, die da falsch gehen. Wir können durchaus, gerade bei den Wohnungsbauunternehmen, natürlich über die Geschäftsmodelle sprechen. Wir sehen das ja, dass sie über Jahre viel zu viel Financial Engineering und zu wenig klassische Bestandshaltung gemacht werden. Und das hat sich jetzt ins Gegenteil verkehrt. Aber wir müssen bitte bei den Fakten bleiben. Und da fehlt mir einfach seitens der Medien, seitens derer, die diesen Menschen eine Plattform bieten, eine ausreichend harte Kritik an diesen Positionen, so wie man das bei anderen Positionen auch zurecht tut.
Da muss ich jetzt Markus Lanz ein bisschen in Schutz nehmen. Der hat schon sehr kritisch hinterfragt, was sie da so von sich gegeben hat, auch in Bezug auf die 20-Stunden-Woche. Du könntest ihr ein Frühstücksbrettchen vielleicht auch schicken mit deinem 30-Jahres-Verlauf vom DAX.
Ja, das können wir auch. Das Frühstücksbrettchen zeigt dir sogar den S&P 500.
Oh genau, S&P 500, genau.
50.
Entschuldigung, das war in unter meiner Marmelade immer verrutscht.
Ja, ich hab's ja auch für den MSCI World in haufenweise Grafiken, wo man einfach sieht, die Langfristigkeit ist der Freund und man muss Aktien auch mal von der Börse trennen, sondern wirklich als unternehmerische Sachwerte sehen, wo nämlich eben Millionen fleißiger Menschen nicht im Fernsehen oder in sozialen Medien die Schlechtigkeit der Welt jammern, sondern Tag für Tag fleißig daran arbeiten, dass unsere Welt, auch wenn gefühlt wahnsinnig viel aus den Fugen gerät, dass unsere Welt im Endeffekt sukzessive immer besser geworden ist und weiter besser wird.
Ich habe da noch eine schöne Anekdote aus den USA. Ich hatte ja erzählt, dass Robert Habeck diese Gründer dort getroffen hat in diesem German Accelerator und da waren verschiedene Gründer, die unter anderem davon erzählten, wer alles in sie investiert. Und eines ist der Venture-Fonds, des Pensionsfonds der Lehrer von Ontario, also aus Kanada. Was ja auch immer wieder zeigt, dass diese Pensionsfonds, ob es jetzt die Busfahrer von New Jersey sind oder die Lehrer von Ontario, dass die über Jahre und Jahrzehnte investieren, auch mit einem Teil des Geldes in Risiken gehen, Plattformen aufbauen, in Tech-Unternehmen investieren. Und was ich nur sagen wollte, die sind ja nicht blöd und das sind keine Zocker, sondern die verwalten die Renten und die Altersvorsorge von vielen, vielen Menschen, die normal arbeiten. Und ich verstehe nicht, warum das dämonisiert wird in Deutschland.
Nein, die schieben Fortschritt in unterschiedlichen Phasen an. Da ist natürlich gerade, wenn du eine Pensionskasse hast, ein gewisser Anleihenteil aufgrund der Zahlungsverpflichtung immer notwendig. Da wird auch viel in bereits etablierte, börsennotierte Firmen investiert. Aber es bleibt halt auch immer dieser Bereich für außerbörsliche Beteiligungen, für Venture Capital. Das ist dann eben der sehr, sehr langfristige Teil. Und natürlich geht auch bei denen was schief. Das ist so im Venture Capital. Aber da ist am Ende eine Mischkalkulation dabei. Und das, was dann am Ende den Durchbruch schafft, und viele Pensionsfonds waren halt auch bei den Plattformen Unternehmen oder in der Biotechnologie über entsprechende Fonds rechtzeitig mit dabei. Das kommt dann auch eben den Versicherten zugute.
Vielleicht noch ein Zitat zum Schluss von Christina Stoller, der Bundessprecherin der Grünen Jugend. Sie hat über die Vier-Tage-Woche gesprochen, hat gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir das ausprobieren sollten. Natürlich zu vollem Lohnausgleich. Und sie hat dann noch das schöne Zitat gesagt, wir wollen nicht krank werden durch die Arbeit. Da würde ich doch vorschlagen, dann soll sie doch einfach ihr Kapital für sich arbeiten lassen mit Dividenden.
Ja, dann wird sie auch nicht allein krank. Weißt du, dieses Bild, was da wieder dahinter steht von
nicht
Arbeit.
Nicht aufregen, Christian,
ja,
nicht
ist,
aufregen.
Nein, das ist mir alles zu negativ. Und natürlich, wir können das mal ausprobieren. Wir können auch mal Freibier für alle ausprobieren. Herr Lindner gibt dann halt so Gratismarken aus, kannst du morgens zum Kiosk dir eine Pulle Bier. Wir können das alles mal ausprobieren. Wir können doch einfach gucken, wie wir unsere Gesellschaft vor die Wand fahren. Aber wir sehen jetzt schon, wir haben viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Arbeitskräfte. Und dann kommen solche unausgegorenen Vorschläge. Wie soll das funktionieren?
Also Sie müssen sich jetzt vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Christian hat gerade angefangen, sein Mikrofon zu erheben wie Fred Feuerstein, so eine Keule. Also ich habe hier auch fast so ein bisschen Angst bekommen. Nein, jetzt im Ernst nochmal. Es gibt eine zweite Dame, die gerade für Wallung sorgt. Und zwar, das hast du auch getwittert, sie wird herumgereicht in den Medien als Millionenerbin, die ihr Vermögen verschenkt. Und zwar Frau Engelhorn. Sag mal kurz zwei, drei Sätze dazu, was dich an dieser Kritik stört und warum wir es hier aufgreifen.
Ja, Frau Engelhorn hat ja von ihrer Großmutter 25 Millionen Euro geerbt aus dem Engelhorn-Böhringer Erbe. Das ist ein relativ kleiner Teil, aber ist ja auch eine große Familie. Und diese 25 Millionen will sie ja schon seit geraumer Zeit unter die Leute bringen. Also sie will ja nicht nur besteuert werden, sie sagt ja auch Tax me now. Ja, man kann ja auch einfach die Kohle so dem Staat geben, aber das soll dann halt so ein Riesenauswahlverfahren sein. Und jetzt läuft sie mal wieder darum. Das macht sie ja schon seit langer, langer Zeit. Und das erinnert mich halt wirklich an so eine Geschichte aus meiner Kindheit, wie mein Großvater mal von einem als Geizhals bekannten Freund eine Flasche Wein geschenkt bekam und statt ihm die Flasche einfach zu übergeben, erzählte dann dieser Freund von der Lage und vom Hund des Winzers und wie schön das da in dem Ort ist und laber, laber. Und mein Opa fragte irgendwann, sag mal Arno, willst du mir die Flasche eigentlich schenken oder nimmst du die wieder mit, nachdem du drüber geredet hast? Und das ist auch bei Frau Engelhorn so, das ist so eine never-ending Story, das ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Sie besteht ja auch darauf, dass sie Millionenerbin genannt wird und sie garniert das Ganze halt auch wieder mit diesen platten Themen, dieser Kritik am Unternehmertum. Ein Unternehmer ist für sie jemand, der von Ausbeutung lebt.
Das hat aber der Spiegel gefragt,
Suggestivfrage. Fragt der Spiegel und sie sagt, das ist das Grundprinzip. Sie sagt, das Grundprinzip von Unternehmertum ist Ausbeutung. Und an dieser Stelle auch geht der Spiegel natürlich dagegen an, aber nicht global, sondern verrennt sich relativ schnell in einem einzigen Beispiel, nämlich BioNTech, wo es dann wirklich sehr, sehr fein ziseliert wird. Und auch ansonsten sehe ich also, wie Frau Engelhorn rotzig auf Fragen antwortet, dem Spiegel dann diskutiert, wie denn so eine richtige Frage lauten muss, ja, oder wie sie eben nicht lauten muss und worüber sie reden will und worüber sie nicht. Das ist so eine Rotzigkeit, die habe ich im Spiegel von Staatsmännern nicht erlebt. Und das bleibt dann alles am Ende unwidersprochen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Also, es gibt für dich zu viel ungehobelte, zu viel holzschnittartige Kritik am Kapitalmarkt, am Unternehmertum. Das nehmen wir erstmal mit. Wir reden hier über Unternehmen, die erfolgreich sind und vor allem wir reden hier darüber, wie man als Aktionär daran partizipieren kann, an diesem Erfolg. Und das tun wir auch jetzt.
Das liegt im Trend.
Ja, es war ein Paukenschlag im Sektor für erneuerbare Energien, der ja arg zu kämpfen hat im vergangenen Jahr. Die Kurse sind da runtergegangen und jetzt das. KKR, eine der größten Private Equity Investoren der Welt, bietet für Encavis, das ist der im MDAX gelistete grüne Stromproduzent, insgesamt in ein Dutzend Länder aktiv mit über 300 Solar- und Onshore-Windparks. Vor 2 Wochen hatte Bloomberg das schon mal geleakt und vergangene Woche wurde nun das Übernahmeangebot angekündigt zu einem Preis von 17,50 Euro je Aktie. Das bedeutet, Encavis wird bewertet mit 2,8 Milliarden Euro. Und das Interessante an diesem Angebot ist, dass das nicht nur KKR macht, das machen die ja immer wieder, sondern zusammen mit der Unternehmerfamilie Fissmann. Die hatten ja nach dem Verkauf ihrer Heiztechniksparte angekündigt, diese Milliarden in erneuerbare Energien zu investieren. Und das ist jetzt der erste große Deal, der bekannt wird. Ja, sie haben knapp ein Drittel bereits übernommen. Und der Rest ist jetzt breit gestreut und die Frage ist jetzt, was passiert jetzt? Da fällt so ein bisschen das Wort Delisting, also das Unternehmen könnte von der Börse genommen werden und das wirft einige Fragen auf. Und weil diese Fragen über Encarvis hinausgehen, wollen wir sie jetzt hier mal durchdiskutieren und ein bisschen auffächern. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie verhält man sich eigentlich als Anleger, wenn so ein Übernahmeangebot angekündigt wird? Welche Option hat man da eigentlich und welche Chancen und Risiken gibt es?
Ja, grundsätzlich hat man drei Optionen, eben nicht nur bei Encarvis, sondern das ist ein Thema bei jedem Übernahmeangebot. Das erste ist das einfachste, sofort in dem Moment, wo das Angebot angekündigt wird, über die Börse aussteigen. Bei Encarvis wären das jetzt so Preise knapp unter 17 Euro. Der Kurs hat natürlich sofort entsprechend reagiert, ist jetzt also 50% über dem Kurs vor der ersten Meldung. Knapp 20% gegenüber dem Jahresendkurs 2023. Wer also in den letzten Monaten gekauft hat oder schon ein paar Jahre dabei ist, denn vor 5 Jahren beispielsweise war eine Encarvis noch bei 6 Euro, der macht also einen guten Schnitt. Allerdings, Kehrseite, im Hype der erneuerbaren Energien 2021 war die Aktie ja auf bis zu 25 Euro gestiegen. Auch im Zuge der Energiekrise nach dem Überfall auf die Ukraine hatten wir lange Zeit Kurse über 20 Euro.
Die zweite Möglichkeit ist abwarten, bis das offizielle Übernahmeangebot kommt. Das braucht wegen der Regulatorik, braucht es immer so ein paar Wochen. Sofern da alles glatt läuft, wird es dann über die Depotbank zugestellt und man kann seine Aktien dann zu 17,50 Euro einreichen. Das dauert halt. Also kann so ein bisschen Monate in Land gehen. Wir wissen ja, dass bei Übernahme gibt es oft auch so eine Hängepartie. Da gucken auch natürlich Behörden drauf. Hier ist es vielleicht unkritisch, aber theoretisch kann es auch ein konkurrierendes Angebot geben, eine Übernahmeschlacht, wo man dann nochmal nachbessert. Wir erinnern uns zum Beispiel an Zooplus, den Versender von Tiernahrung. Klingt ja so ein bisschen klassisch und langweilig. Da gab es ja das Angebot von Hellman & Friedman und EQT und KKR und da waren 3 Private Equity Investoren und das ging halt immer so hin und her und dann haben die sich hochgeschaukelt und man dachte eigentlich so, worum geht's hier eigentlich? Geht auch immer noch um Tiernahrung. Aber darauf sollte man in dem Fall wahrscheinlich nicht setzen, dass jetzt hier eine große Bieterschlacht kommt.
Also ich würde das persönlich in diesem Fall bei Encarvis nicht machen. Ich mache das grundsätzlich nicht, weil man da auf der anderen Seite eben auch nicht vergessen darf, da kann immer noch was schief gehen. Also jetzt sicherlich nicht kartellrechtlich, wie beispielsweise bei Amazon und iRobot, wo ja nach 2 Jahren die EU-Kommission gesagt hat, nee, das mit der Übernahme, das werden wir nicht genehmigen. Und dann ist halt iRobot ins Bodenlose gefallen, weil in den 2 Jahren das Unternehmen ziemlich verlumpt war. Activision, Microsoft haben wir hier häufig diskutiert, da ging es am Ende gut aus. Sowas haben wir hier nicht, aber es gibt halt immer irgendwie etwas, was schiefgehen kann. Deswegen ist man auch an der Börse eben nicht jetzt bei 17,49 Euro, sondern eben unter 17 Euro vom Preis. Wer jetzt sagt, Mensch, ich habe Zeit und das ist für mich so eine, ja, Risiko, eine andere Stufe von Risiko, diese Merger-Arbitrage, das hat ja nichts mit dem Gesamtmarkt zu tun, ist der spezielle Deal, der kann natürlich auch sagen, okay, ich gehe zu 16,70 rein und hole mir irgendwann die 17,50, aber das ist dann so das, was am Knochen noch dran ist, ein bisschen abzunagen, ist nicht das, was ich persönlich sehr gerne mache. Ich halte natürlich ein paar Stücke von Encarvis allein um diesen Prozess, weil ich viele Follower habe, die darauf warten, dann auch ein bisschen kommunizieren.
Ach, das heißt, du bist schon rausgegangen, ich direkt über die Börsen, hast du festgehalten als Zuschauer.
Ich habe größere Teile, weil ich bei Encarvis wirklich auch einer derjenigen bin, die sehr langfristig dabei waren, also aus Zeiten noch, wo die Firma Capital Stage hieß, habe ich meine ersten Aktien damals gekauft. Und aber ich bleibe natürlich auch aus Sympathie hier zum Unternehmen, kenne den Vorstand ganz gut, auch weiter dabei.
Zuschaueraktien könnte man das nennen, um ein bisschen zu beschreiben, was dort passiert oder dass du das auch dann nachvollziehen kannst und erklären kannst. Es gäbe ja tatsächlich diese dritte Option, die Aktien dauerhaft zu halten. Also solange KKR nicht mindestens 90% hat, ist ein zwangsweiser Ausschluss der Aktionäre, dieses sogenannte Squeeze-Out, nicht möglich. Der klassische aktienrechtliche Squeeze-Out braucht 95%. Wie schaust du auf diese dritte Option?
Genau, da kann man, also man kann ja erstmal niemanden zwingen, diese Aktien zu verkaufen. Bei 95 wird es dann wirklich sehr, sehr deutlich. Wir hatten in der Meldung von Encarvis schon angedeutet, ja, da könnte grundsätzlich dann auch mal ein Delisting kommen. Delisting heißt, die Aktie wäre dann nicht mehr wie jetzt so im Prime Standard der deutschen Börse handelbar mit all diesen Transparenzvorschriften, sondern wahrscheinlich nur noch im Freiverkehr Hamburg, was manche Institutionelle dann sowieso zum Verkauf zwingen würde, weil die keinen Freiverkehr im Handel haben dürfen. Und wer sich fürs Durchhalten entscheidet, wer sagt, meine Aktien kriegt ihr nicht heute und auch nicht im Angebot, der muss sich nur klar machen, was tut er damit? Der spekuliert entweder auf eine Delisting-Offerte zu einem besseren Angebot oder auf ein zweites Angebot oder natürlich perspektivisch auf ein Squeeze-Out mit richtig gutem Nachschlag. Aber ob es das dann gibt, da muss man halt so ein bisschen spekulieren und es ist halt nicht sicher. Ein Delisting-Angebot ist nämlich nur am Kursdurchschnitt orientiert, muss gar nicht mehr den Ertragswert reflektieren. Und beim Squeeze-Out muss es auch nicht unbedingt besser ausgehen als beim ersten Angebot. Und auch da haben wir ein Beispiel, wo KKR involviert
Axel war. Axel Springer, nicht?
Axel Springer, ja. Die haben damals im ersten Anlauf 2020 63 gezahlt. Die Squeeze Out-Abfindung lag dann nur bei 60,24. Diese Zahlung wird nun wieder gerichtlich überprüft in einem sogenannten Spruchstellenverfahren. Das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Da gibt es sehr spezialisierte Investoren, die sowas machen. Da kann man sich durchaus dranhängen, wenn man sich die Aktien im Squeeze-Out dann abnehmen lässt. Aber auch das ist wirklich was nur für Fans von Spezialsituationen. Und dafür braucht man dann wirklich am Ende richtig Zeit.
Das ist offenbar tatsächlich nur etwas für sehr geduldige Aktionäre und Fans von solchen Spezialsituationen oder die vielleicht sagen, ich nehme Teil raus und bleib so ein bisschen drin. Das wäre ja auch noch so eine, dass man so eine Mischkalkulation macht. Was ich so ein bisschen schade finde, viele fragen sich ja tatsächlich, wie kann man sich beteiligen an solchen Projekten, weil die Börse ist ja getrieben von sehr vielen kurzfristigen Themen. Es ist langfristig ein wichtiges Thema und wenn ich nicht irgendwie einen Acker habe und wenn ich nicht irgendwie einen Acker habe und selbst ein Windrad aufstellen kann, weil ich das verpachte oder eins baue, ist es ja tatsächlich eine Möglichkeit zu beteiligen. Und das ist gerade weg, diese Option.
Ja, das ist extrem schade, insbesondere weil wir es hier wirklich mit einem hervorragend geführten Unternehmen zu tun haben. Das sind ja keine Glücksritter. Es ist halt auch ein Unternehmen, was eine gewisse kritische Größe hat, kommen wir gleich noch drüber. Und man wird, egal wie die Geschichte weitergeht, da eben nicht so mit breitem Streubesitz in der ursprünglich geplanten Form dran partizipieren können, sondern im allerbesten Fall, wenn es also kein Delisting gibt, wenn es keinen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag ist, sitzt man dann halt als Minderheitsaktionär dieser Phalanx von KKR und Viessmann gegenüber. Aber höchstwahrscheinlich ist irgendwann dann noch Ende.
Kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Was bedeutet dieser Deal für den Sektor der erneuerbaren Energien? Wir hatten das Thema ja vergangene Woche. Du hattest auch immer diesen berühmten von Invesco, glaube ich, diesen Cleantech-ETF mal angesprochen. Das ist ja stark runtergegangen. Obwohl es ja von so viel Zukunft kündet, ist das Thema, es ist im Moment nicht das Thema an den Börsen. Da interessiert die Investoren, interessieren die gestiegenen Zinsen, der Rückgang der Inflation, Geopolitik, Rüstung. Es sind andere Themen, haben gerade Konjunktur. Und wir haben ja viele Gewinnwarnungen auch gehabt. Wir haben hier über Ørsted gesprochen, die Dänen, die irgendwelche Offshore-Megaprojekte absagen mussten. In den USA wurden einige Projekte gecancelt, weil sie sich nicht mehr erinnern. Und jetzt dieser Deal, ich meine, die sind ja nicht romantisch, das sind ja keine Weltretter. Und KKR rechnet ja, und die erinnern ja tatsächlich so ein bisschen, dass vielleicht doch in diesem Sektor mehr Musik ist, als man sie im Moment hört, weil das Lärm der Börse halt so laut ist.
Ja, denn wenn KKR jetzt 17,50 zahlt und die rechnen ja mit spitzen Bleistift, gehen die natürlich davon aus, dass das jetzt mindestens schon 20 wert ist und dass das Potenzial in Zukunft noch viel größer ist und dass das mit einer zweistelligen Rendite, weil die braucht Private Equity, weiterentwickelt werden kann. Nicht zuletzt, und da kommen wir wieder auf so ein Modethema unserer Zeit, wegen der KI-Fantasie. Denn niemand geringerer als Elon Musk hat letztens darauf hingewiesen, dass KI natürlich Unmengen von Strom braucht in den Data Centers. Next year you will see that they just can't find enough electricity to run all the chips, hat er auf der Bosch Connected World Conference letzten Monat gesagt. Und bei Siemens Energy auf der Hauptversammlung, ja, über das Unternehmen kann man ja, haben wir auch oft genug drüber geredet, aber Christian Bruch sehr deutlich gesagt, der Strombedarf für KI-Datenzentren soll sich weltweit bis 2030 versechsfachen. Das heißt, ohne resiliente Stromversorgung keine KI oder noch klarer, kein Fortschritt ohne Strom. Und das wird ja gerade auch bei den Tech-Riesen vielfach grüner Strom sein.
Genau. Das heißt, sie suchen händeringend nach neuen Standorten für ihre Rechenzentren und den suchen Sie in der Nähe von grüner Energie. Was mache ich denn jetzt als Anleger, wenn ich überlege, soll ich da investieren? Vielleicht, ich versuche mich mal so in die Lage zu versetzen, als jemand, der sich vielleicht auch die Finger verbrannt hat schon so ein bisschen oder da jetzt noch -20% im Depot hat und überlegt, soll ich da vielleicht doch noch rein? Encavis ist ja nicht der einzige grüne Stromproduzent, aber eben halt der größte und ist auch eine sehr gute aufgestellte Plattform. Was da ja sonst noch so auf dem Kurszettel ist in Deutschland, ist ja wirklich kleiner.
Ja, da haben wir eine 7C Solarparken, die haben halt nur gerade mal 270 Millionen Euro Marktkapitalisierung, ist also nur ein Zehntel von Encavis. Oder eine Clearwise, nur 150 Millionen Euro, wobei bei Clearwise ja auch schon Finanzinvestoren, nämlich die Schweden von EQT, an Bord sind nach einer an Wendungen sehr reichen Story, in die auch Alexander Samwa, also einer der Rocket Internet Mitgründer, involviert war. Da ist also wirklich konkrete Übernahmefantasie, wobei man sicherlich da nicht mit den Aufschlägen wie bei Encavis kalkulieren sollte. Und auch da nochmal die Warnung bei diesen kleinen Bestandshaltern, das ist ganz enger Handel. Da sind halt auch Großaktionäre mit eigenen Interessen schon drin. Das ist wirklich nur für Spezialwerte-Fans. Da muss man immer nochmal Warnung, gerade mit Blick auf die Marktenge machen.
Dann hat man ja noch die Projektierer. Du hattest ja im vergangenen Sommer mit meiner lieben Kollegin Julia Groth mal über ABOWIND gesprochen. Da gab es ja auch so einige Merkwürdigkeiten.
Ja, nichtsdestotrotz, also diese Umwandlung in eine KGaA war unter Governance-Gesichtspunkten eine rote Flagge. Das Unternehmen an sich eine herausragende Pipeline, zuletzt sehr, sehr starke Zahlen. Allerdings auch nur 500 Millionen Euro Market Cap, ist also nicht die Größe wie bei Encavis. Es gibt auch noch andere Projektierer, etwas anderes Geschäftsmodell vorgelagert, aber die gehen auch jetzt Richtung Bestandshaltung. Eine PNE doppelt so groß, ja, war 2022/23 schon mal im Zentrum einer Übernahmespekulation, die sich dann aber zerschlagen hat, weil der Preis einfach völlig davongelaufen ist. Dümpelt auch jetzt 40% unter den alten Hoch. Oder eine Energiekontor, 900 Millionen Euro schwer, hat sich relativ ordentlich gehalten, pendelt seit 2022 zwischen 60 und 90. Aber das ist dann schon der Bereich der Projektierung, der höhere Chancen bietet, aber eben auch mit höheren Risiken behaftet ist.
Da muss man vielleicht noch ins Ausland gucken, ist aber tatsächlich, ist jetzt auch nicht so einfach, nicht, für einen deutschen Anleger dann immer so, sich in irgendeine Bude da in den USA reinzukaufen.
Ja, weil sie natürlich auch komplexer strukturiert sind. Also in Atlantica Sustainable Infrastructure, über die haben wir hier gesprochen, habe ich selber auch im Depot seit dem Hoch gedrittelt und einen nicht ganz so sattelfesten Ankeraktionär, bei dem man nicht weiß, was macht er mit diesen Stücken.
Meinst du dich damit?
Nein. Ich würde es ja einfach halten. Brookfield Renewable Corporation ist auch eine Aktie, die bei vielen auf der Agenda steht, gerade wegen der attraktiven Dividendenrendite. 4 Milliarden Dollar Market Cap. Dazu Brookfield Asset Management, einer der großen Alternative Asset Manager, global gesehen dahinter. Aber dummerweise nicht in Deutschland handelbar. Da muss man also, selbst wenn man die spiegelbildlich zur kanadischen Muttergesellschaft in den USA gehandelte Aktie kaufen will, wirklich dann an die Wall Street gehen.
Es bleibt dann natürlich immer noch ein ETF und du hast ja wie in fast jeder Folge dann nochmal einen rausgesucht, den Global X Renewable Energy Producers, 36 Unternehmen aus aller Welt, die mehr als 50% ihrer Umsätze mit der Erzeugung von erneuerbaren Energie verdienen, also keine Komponentenlieferanten. Darunter ist zum Beispiel Ørsted, Verbund, Brookfield, die du gerade genannt hast, aber auch viele Emerging Markets Firmen wie Electrobras. Ist das tatsächlich ein Baustein, den man sich ins Depot ein bisschen packen kann? Sie müssen da nicht immer das Gesicht sehen hier.
Es sind dann auch so 16% Neuseeland-Anteil dabei.
Bisschen Kiwi.
Wenn ich mal so durchgehe, einige finanziell ziemlich auf Kante genähte Investmentgesellschaften. Und was mich am meisten stört, der Fonds ist seit 2022 am Markt. Das ist ein spannendes Thema, aber hat nur 2,8 Millionen Euro Volumen. Und das ist definitiv nichts, wo eine ETF-Gesellschaft großen Spaß mit hat.
Also was tun?
Hoffen, dass es bei Encavis vielleicht noch ein bisschen Nachschlag geben können. Nein, das war ein Scherz. Das Ding ist für mich an der Stelle weitgehend durch. Der Knochen ist da abgenagt. Und die Frage ist eher, wenn solche Deals stattfinden, muss man nicht zu denen gehen, die in großem Maßstab investieren. Sprich, wenn Private Equity alles aufkauft, muss man nicht bei Private Equity mitmachen. Brookfield Corporation, die Muttergesellschaft von Brookfield Renewable, wäre eine Möglichkeit, denn die halten ja auch an den erneuerbaren Energien nach wie vor eine Beteiligung, sind aber auch ansonsten im Private Equity Bereich, im Infrastrukturbereich, bei Immobilien sehr, sehr stark positioniert. Auch die Aktie kann man im Archiv finden, haben wir hier mehrfach schon besprochen.
Das bringt uns zur dritten Frage. Private Equity, kann man da als Privatanleger eigentlich mitmachen oder führt es eigentlich dazu, wenn Unternehmen dann immer wieder von der Börse genommen werden, dass man als Anleger da so ein bisschen in die Röhre schaut? Wir hatten ja schon gesagt, dass Encavis ist nicht der einzige Deal von KKR war. Axel Springer hattest du genannt. KKR ist ja 1976 gegründet worden, eine legendäre Firma, gegründet von Jerome Kohlberg, Henry Kravis und George Roberts. Haben immer wieder ihre Finger im Spiel, auch in Deutschland zum Beispiel bei der Gesellschaft für Konsumforschung.
Oder der ganz schnelle Börsenrückzug ja von Vantage Towers, die Mobilfunktürme von Vodafone kamen an die Börse per IPO und zwei Jahre später waren sie wieder weg.
Hensoldt beim Rüstungselektronik hat mir hier auch genannt, sind sie drin.
Da haben sie das Unternehmen außerbörslich zusammengesetzt und dann sind sie sukzessive halt rausgegangen. Das zeigt, die sind unglaublich aktiv hier am deutschen Markt und dazu ist KKR ja nur eine von dutzenden Private Equity Gesellschaften, die in der Regel ja bei Institutionen wie den eben erwähnten Pensionskassen oder bei hochvermögenden Privatpersonen Geld einwerben und dann Unternehmen kaufen, diese aufmöbeln, neu zusammensetzen und dann zu deutlich höherem Wert wieder verkaufen. Häufig sind das eben Mittelständler oder Konzernteile, aber eben auch börsennotierte Unternehmen wie eben eine Encavis. Wenn man sieht, da gab es letztens ja auch den Deal bei der Software AG, die weggekauft wurde. Immerhin zweitgrößter börsennotierter Softwarehersteller in Deutschland. Oder beim Raumfahrtkonzern OHB, der jetzt auch vom Private Equity weiterentwickelt wird. Trocknet die Börse so allmählich aus? Sprich, weil unser Kapitalmarkt ja so unterentwickelt ist, dass selbst gute Unternehmen keine Börsenbewertung mehr bekommen, die angemessen das Zukunftspotenzial reflektiert, schnappt Private Equity sich eben diese Unternehmen und die eigentliche Wertentwicklung findet dann abseits der Börse statt, bis es dann irgendwann mal zu einem Exit kommt, so wie jetzt bei Douglas, aber also dann ist der Knochen vielleicht abgenagt.
Wenn Sie die Unternehmen natürlich besser aufgestellt haben, also manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass einige Unternehmen dann eine Ruhe bekommen, 2-3 Jahre jenseits des Kapitalmarktes entwickelt zu werden, dass man Kosten rausnimmt, das Unternehmen neu aufstellt, anderes Management. Und im besten Fall ist es ja so, wenn sie dann zurück an die Börse gehen, gehen bessere Unternehmen zurück an die Börse. Das ist der beste Fall. Du hast jetzt Beispiele genannt, wo man kleine Fragezeichen machen kann.
Also ich glaube, bei Hensoldt haben wir ein Beispiel, wo Private Equity, nämlich KKR, ein ganz großartiges Unternehmen zusammengesetzt hat aus verschiedenen Teilen. Ein anderes Beispiel sogar aus dem DAX wäre Symrise, der Aromenhersteller, ursprünglich auch mal ein Familienunternehmen, was dann durch Private Equity angereichert wurde. Aber es gibt eben auch die anderen Beispiele. Douglas geht jetzt an die Börse, immens schuldenbelastet. Das war, als sie vor 10 Jahren von der Börse ging, noch nicht. Oder eben Cherry, dieser Tastaturhersteller, von Private Equity wirklich optimiert wurde auf den Börsengang und seitdem 90% verloren hat, wenn man gesehen hat. Es war sehr kurzfristig, es war im Grunde so, als wenn du ein Haus verkaufst und du pinselst einfach Farbe drüber.
Bei Douglas können wir es ja dieser Tage live verfolgen. Also die große Frage, wem nützt Private Equity? Du hast da auch eine Studie gefunden, die so ein bisschen mal Bilanz zieht, dass sie eben dann oft den Unternehmen nutzt.
Ja, es kann wirklich Großartiges passieren für Unternehmen, weil Private Equity eben mehr ist als nur Financial Engineering, die müssen inzwischen ja auch mehr tun und der Deutschlandchef von KKR kommuniziert das ja auch inzwischen ganz anders als Private Equity vor 20 Jahren kommuniziert hat. Das ist wirklich das Zusammenbauen von Unternehmen. Da gibt es Studien, die beweisen das. Es gibt eine sehr kritische Studie von der Hochschule Gelsenkirchen-Bocholt-Recklinghausen, die sagt genau das Gegenteil. Nur man muss halt einfach so lange suchen, bis man irgendeine Studie findet, die das belegt, was man denn gerne hören möchte. Aber Fakt ist, Private Equity wird ein zunehmender Machtfaktor an den Börsen. Insbesondere gerade dort, wo die Börsen unterentwickelt sind. Und da sind wir einfach in Deutschland. Und deswegen ist es eine legitime Frage für Anleger, lohnt es sich, da mitzuspielen?
Kann ich denn überhaupt mitspielen? Das ist ja so die Frage.
Naja, es gibt eine ganze Reihe von irgendwelchen Angeboten, die jetzt versuchen, teilweise auch mit einer App Zugang zu irgendwelchen Private Equity Dachfonds zu ermöglichen. Wenn ich Dachfonds höre, habe ich natürlich immer ein bisschen Angst.
Doppelte Gebühren. Ja,
Gebühren. Und wenn man das dann schon an Privatanleger gibt, ne, normalerweise ist immer so, das, was Privatanleger dann kriegen, das wollen die Institutionellen nicht. Da muss man schon sehr, sehr genau in die einzelnen Offerten reinschauen. Aber man braucht das auch nicht unbedingt, denn die Private Equity Gesellschaften sind vielfach selbst börsennotiert, wie beispielsweise auch KKR. Da stecken dann aber nicht die Beteiligungen selbst drin, sondern KKR agiert hier als Fondsmanager, kriegt also einerseits laufende Einnahmen aus den für institutionelle gemanagten Fonds und andererseits, und da wird es halt dann wirklich spannend, Erfolgshonorare. Und die sind natürlich richtig saftig und da ist man dann als Aktionär dran mit beteiligt.
Und also neben KKR, lohnt es sich, in solche Unternehmen dann zu investieren, oder?
Naja, also bei KKR hat es sich auf jeden Fall gelohnt, wenn wir beispielsweise mal auf die letzten 5 Jahre gucken. Bei KKR eine Vervierfachung des Aktienkurses, während der S&P 500 sich in Anführungszeichen nicht mal verdoppelt hat. Da hast du also schon genau diesen Hebel auf die gesamte Kapitalmarktentwicklung. Aber das Geschäft an sich von Umsätzen und Gewinnen ist zwangsläufig sehr zins- und kapitalmarktsensitiv, wenn es also teurer wird, Firmenkäufe zu finanzieren, wenn man nicht so eine gute Pipeline hat, um Beteiligung wieder loszukriegen, dann gehen die Umsätze, insbesondere aus Erfolgshonoraren, runter und dann ist entsprechend auch der Gewinn wegen der üppigen Kostenstruktur gleich mal deutlich schlechter und der Aktienkurs taucht auch ab. Das heißt, ich habe also in der Vergangenheit hier eine erhöhte Volatilität gehabt.
Es gibt ja nicht nur KKR, sondern auch noch andere, zum Beispiel Blackstone oder IQT. Die Schweden hattest du erwähnt. Otto Bock sind sie bekannt geworden. Zuplus hat mir genannt. Die Partners Group in der Schweiz, unter anderem der Eigentümer von Breitling. Wie würdest du sagen, also die sind auch alle teils börsennotiert, wenn man sich auf die Gewinne anguckt, EQT hinkt ein bisschen hinterher, die Partners Group auch, aber auch Blackstone plus 260%, wenn man das so mal auf den gleichen Zeitraum anlegt. Wie schaust du darauf? Also soll man da mitspielen oder soll man das Ganze irgendwie kann man das über auch ein ETF lösen oder soll man da ganz die Finger
verlassen? Das ist ja eine Frage der Philosophie dann, wenn man einmal die grundsätzliche Entscheidung getroffen hat, dass man mitspielen möchte. Der ETF ermöglicht es zumindest mal, das ein bisschen längerfristig nachzuvollziehen, nämlich diesen Xtrackers Listed Private Equity ETF mit 25 Private Equity Gesellschaften. Den gibt es schon seit 2008. Übrigens eine sehr stattliche Total Expense Ratio, Gesamtkostenquote.
Die passt sich der Branche an.
Passt sich an, ja. 0,7%.
Das ist viel für ein ETF.
Das ist ordentlich. Wenn wir uns jetzt den seit 2008 wirklich nicht Backtesting, sondern real an der Börse anschauen, hat der ziemlich genau eine Vervierfachung hingekriegt, also in Euro dieselbe Wertentwicklung wie ein MSCI World ETF. Eben nicht besser, ja, nur höhere Schwankungen. Auch diese Anfälligkeit für Börsenphasen wird da sehr deutlich. Bestätigt in meinen Augen zumindest mal rückwärts den Verdacht, dass ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Private Equity auch ist, dass man eben nicht verkaufen kann, sondern dass man zur Langfristigkeit gezwungen ist. Es geht halt nicht auf den Knopfdruck los. Weder wenn du den Fonds hast, noch das Unternehmen selbst da irgendwie aus einem Fonds raus soll. Es sind längere Zyklen und mit dieser Disziplin hat man am Ende diesen Langfristigkeitsvorteil der Aktienanlage des unternehmerischen Sachwerts. In der Vergangenheit war Private Equity zumindest börslich notiert eher ein Optionsschein auf die Gesamtmarktentwicklung. Wenn wir jetzt sagen, es findet mehr Wertschöpfung außerhalb der Börse statt, ist es nach vorne gedacht eine interessante Perspektive, weshalb ich, auch nachdem ich mit dem Michael Kissig, der auf Twitter und auf seinem Blog Intelligent Investieren viel zu Private Equity Gesellschaften schreibt, letzte Woche ein paar Diskussionen hatte, werde ich einen Teil meiner Encavis Erlöse dann tatsächlich auch mal in KKR investieren.
Du wirst zur Heuschrecke.
Ich werde zur Heuschrecke, das hat Franz Müntefering damals gesagt. Ja. Das ist halt dieses eine Extrembild von Private Equity.
Ist aber auch ein bisschen überholt. Das war so ein Bild von vor 15 Jahren. Es gibt solche Fälle, aber Private Private Equity hat natürlich gezeigt, in vielen Beispielen in Deutschland, dass es anders ist. Ich würde mal sagen, man kann sich das Thema angucken, um mal den alten Douglas-Werbeslogan zu nehmen, come in and find out.
Komm rein und finde wieder heraus, ja, wie genau. Das manche übersetzt haben. Genau. Und weißt du übrigens, damals kommt aus derselben Zeit wie Sat.1, Powered by Emotion.
Ja, das
wurde, wurde von manchen Menschen übersetzt mit Kraft durch Freude.
Ich hab übrigens irgendwie mir mal so alte Werbespots angeguckt und seitdem kriege ich die in meinem Instagram Reel-Stream da dauernd zugespielt bekommen. Man kann sich gar nicht vorstellen, was damals in Werbespots möglich war. Nicht nur, wie stumpf die waren, sondern auch wie unkorrekt. Also ich glaube, würde man die heute alle zeigen, man hätte Shitstorm nach Shitstorm nach Shitstorm. Allein das Frauenbild, was dort irgendwie gezeichnet
wurde. Ich habe heute Morgen bei Gabor Steingart noch das Willi-Wellen-Plakat aus dem Jahr 1972 gesehen. Und da stand obendrauf Deutsche, ja, ganz groß als Aufforderung. Schon das wäre heute nicht mehr möglich.
Also es ist halt immer noch eingängig, aber diese Werbung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Essen ist fertig, was würdest du da sagen?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Miracoli?
Ja, Miracoli ist fertig. Also das funktioniert immer noch nach 30 Jahren. Wir kommen ein bisschen ab vom Thema. Wir müssen zu unserer letzten Rubrik. Wir lassen jetzt Private Equity hinter uns. Aber wir sind mit Miracoli schon im Haushalt, also ganz nah dran an der nächsten Rubrik.
Eine Frage der Größe.
Ja, die Marken des Unternehmens, über die wir jetzt sprechen, klingen solide und langweilig. Der Haushaltsreiniger Silit Bang, übrigens eine furchtbare Werbung, da habe ich noch diese Stimme, Silit Bang, das klang irgendwie so nach dem Motto, man streut irgendwo was drauf und das ätzt dann alles weg.
Es ist, also
nicht nur,
so.
Nicht nur der Schmutz, sondern auch der Gegenstand dahinter.
Jetzt wahrscheinlich ein Haus mit abreißen.
Ja, genau, einfach Silit Bang rauf. Nurofen, Schmerzmittel, Kondome, Durex, Babynahrung. Ja, das klingt erstmal langweilig, klingt nicht das große Wachstum. Wir hatten das ja auch bei anderen Herstellern diskutiert, dass die haben immer Themen mit ihrer Preisanpassung, mit Inflation. Ja, aber da ist jetzt einiges passiert und wir wollten jetzt mal ein bisschen auf Reckitt schauen. Das ist ja schon ein spannendes Unternehmen.
Ja, auch von der Historie allein. Es hieß ja früher Reckitt Benckiser und der Name Benckiser verweist auf das Unternehmen, dem die ja sehr verschwiegene Milliardärsfamilie Reimann den Ursprung ihres Reichtums verdankt. Die Reimanns haben sich allerdings bei Reckitt schon länger deutlich zurückgezogen, ihren Anteil auf unter 1% reduziert. Die machen ja jetzt mit ihrem Family Office vor allem...
Eine der krassesten Einkaufstouren überhaupt der vergangenen 20 Jahre, dieses Kaffee-Imperium, was sie sich dazu gekauft haben.
Schönheit, Coty sind sie dabei. Oder Sandwiches.
Auch schwieriges Investment.
Prêt-à-Manger, ist jetzt ja auch hier in Berlin, glaube ich, inzwischen zweimal. Da läuft also auch nicht alles rund, aber der Ausstieg bei Reckitt war keine schlechte Idee, denn die Aktie hat sich in den ersten 15 Jahren dieses Jahrhunderts verfünfzehnfacht, ne, für so eine biedere Haushaltswarenfirma. Aber seit 2015 trat der Kurs dann weitgehend auf der Stelle, war immer wieder so bei 55 britischen Pfund, nach unten ganz gut unterfüttert, nach oben ging aber nichts mehr. Analog allerdings auch zum Gewinn je Aktie, denn mit zuletzt 2,30 war der auf einem ähnlichen Niveau wie schon 2010 oder 2015. Und dieses Jahr kam es dann jetzt wirklich dicke, denn diese jahrelange Seitwärtsbewegung der Aktie, die ist over. Der Kurs ist gleich zweimal kräftig durchgesagt. Zunächst Ende Februar von 58 auf 50 Pfund, nachdem der Ausblick für 2024 doch arg unter den Erwartungen lag. Und dann letzte Woche ging es auf 45 Pfund runter.
Und das hat mit einem Rechtsfall zu tun, bei dem es um den Babynahrungshersteller Mead Johnson geht, der 2017 übernommen wurde. Und ich zitiere jetzt hier mal aus einer Meldung von Reuters. Es gab ein Urteil eines Geschworenengerichtes in den USA gegen Mead Johnson. Das hat den Aktienkurs von Reckitt stark belastet. Die Jury in Clare County im Bundesstaat Illinois hat entschieden, dass Mead Johnson der Mutter eines verstorbenen Frühchens 60 Millionen US-Dollar Schadensersatz zahlen soll. Die Geschworenen sind zu dem Schluss gekommen, dass Mead Johnson es versäumt hat, vor den Risiken einer bestimmten Darmerkrankung zu warnen. Reckitt betont jedoch, dass seine Produkte sicher seien und glaubt nicht, dass die Säuglingsmilch die Darmerkrankung ausgelöst hat. Und das ist ja interessanterweise nicht der einzige Fall bei Babynahrung in den USA.
Ja, und wir fragen uns dann natürlich, bahnt sich da jetzt so ein Fall Bayer 2.0 an oder zumindest sowas wie dieser Ohrstöpselfall, der 3M ja in Summe 6 Milliarden Dollar gekostet hat, neben dem, was ansonsten alles noch schiefgegangen ist. Die Frage habe ich übers Wochenende mehrfach gehört, weil natürlich Konsumgüteraktie recht beliebt, auch als Dividendenlieferant. Und ich muss da ganz offen zugeben, wie soll man das denn von außen beurteilen können? Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Und das Risiko, dass diese Causa Reckitt über...
Du bist ja hier ganz feierlich.
Ja, aber das ist doch so. Du kannst es.
Der Herr wird
es
schon richten.
Der Herr wird es schon richten. Das haben die sich bei Bayer auch gedacht. Ja, und jetzt richtet der Herr am Ende das Unternehmen hin. Ja.
Aber schau mal, unabhängig von der Klage, mal ganz nüchtern auf die Zahlen. Das machst du ja auch.
Ja.
Also Gewinnbewertung. Wie steht Reckitt denn da jetzt?
Also wenn ich das selbst, ich habe es dir gerade schon gesagt, also der Gewinn ist nicht von der Stelle gekommen in den letzten Jahren und auch jetzt. Ich meine, wir haben das 19-fache des letztjährigen Gewinns, das 16-fache der Guidance für 2024 aktuell. Ohne diese ganzen Risiken drin. Und das ist auch jetzt nur geringfügig günstiger bezahlt als beispielsweise Kenview. Auch die hatten wir ja hier, das im letzten Jahr...
Das hat
mir doch
zusammen mit diesem Barbie-Film analysiert.
Genau.
Da kommen so manche Sachen auch.
Kenview. Ja. Ging es aber nicht um Barbie, sondern das ist eben das im letzten Jahr abgespaltene Consumer-Health-Geschäft von Johnson & Johnson. Ja, und also Strich drunter bei Reckitt, das ist ein Unternehmen, das schon vorher wirklich nicht gut dastand. Das hat jetzt noch ein juristisches Problem, das man nicht seriös einschätzen kann. Und das ist ganz einfach kritisch. Und wenn man sich darauf einlässt, dann sollte man es meiner Ansicht nach nicht gezielt mit Reckitt machen, sondern diesen gesamten Bereich Consumer Health an der Börse in den Fokus nehmen. Der ist ja auch gerade nicht sonderlich angesagt. Beispielsweise auch Haleon, ja, die sind ja von GSK und Pfizer abgespalten worden. Da ist so Sensodyne, Otriven, Voltaren,
Finistil. Ist alles abgespalten
drin.
Worden, immer eine eigene Einheit.
Genau,
nicht?
Heißt ja auch bei Bayer jetzt, man muss das alles abspalten. Ja, aber also so wirklich dolle läuft dieses Zeug an der Börse nicht. Und auch ein Grund dafür ist wieder Produkthaftungsfälle. Kenview hat einen Produkthaftungsfall bei Tylenol. Den haben sie positiv jetzt erstmal gerichtlich entscheiden können. Bei Haleon ist immer die Frage, inwieweit da überhaupt eine Relevanz ist, was dieses Medikament Zantac angeht. Ist ein Antihistamin, was durch ganz viele verschiedene Inhaber- und Marketinggesellschaften gegangen ist im Laufe der Zeit. Wer muss eigentlich jetzt für was da haften? Man sieht am Ende dieses Legitation, also diese juristischen Risiken, die gehören irgendwie auch zum Geschäft. Fälle wie Bayer und 3M sind da eher die Ausnahme als die Regel, aber die Ausnahme kann halt sehr teuer werden. Deswegen, wenn man sich darauf einlässt, und ich sage nicht, dass man das muss, es gibt da jetzt nicht irgendwie für mich den Anlasspunkt eines Katalysators oder einer besonders günstigen Bewertung, aber wenn man sich darauf einlässt, sollte man wirklich breit streuen. Und wir lernen auch bei Reckitt wieder. Es gibt keine wirklich langweiligen Unternehmen. Irgendwas ist immer.
Also man sollte es so weit streuen, wie man auch mal so einen Haushaltsreiniger über eine Duschwand streuen kann. Bist du denn da noch investiert oder bist du da auch ganz
raus?
Nein,
also ich habe Reckitt mal eine Zeit lang gehabt. Das ist aber, glaube ich, 4 Jahre her, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, das war's jetzt. Weil es ging im Unternehmen dann nichts voran. Und da bin ich dann, muss ich sagen, wie übrigens häufig mit amerikanischen Unternehmen deutlich besser zufrieden. Ja, und wenn wir dann bei den großen Markenartikeln sind, was jetzt auch stärker Richtung Personal Care sind, sind wir halt wieder bei einer Procter & Gamble. Das mag zwar jetzt langweilig sein, weil es ist halt wieder so ein großes Ding, ja, aber die haben halt sehr, sehr erfolgreich abgeliefert und haben auch eine Plattform, wo sie Schwächen im einen Bereich durch Stärken im anderen Bereich ausgleichen können.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Wir enden mit Haushaltsreinigern, waren natürlich auch mit Private Equity unterwegs und haben davor über Klischees und komische Urteile über die Börse gesprochen. Wir hören uns hoffentlich kommende Woche wieder, vor Ostern, bevor wir danach dann eine Woche Pause machen. Bis dahin, machen Sie's gut.
Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Thank you.